Da musste ich also wirklich weinen, weil da kam auch meine Heimat wieder vor. Und zum ersten Mal habe ich gesehen, dass Menschen eben verladen wurden. Und in die Viehwaggons rein und mit zwei Eimern, das habe ich alles gesehen. Der eine SS-Mann hat es sofort gemerkt und es hat sich ihn gepackt, hat ihn richtig geschüttelt und hat gesagt, nicht noch einmal, das machst du nicht noch einmal, sonst bist du auch hier bei diesen Leuten. Aber jetzt fällt mir was Wichtiges ein.
Ja.
Aber das fällt mir wirklich jetzt erst im Augenblick ein.
Hi, ich bin Mimi und mir gegenüber sitzt meine Oma. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Erzählenswert – Erinnerungen meiner Oma. Die Zeit deiner Kindheit, die Zeit des Nationalsozialismus, war die Zeit der Judenverfolgung. Und mich interessiert heute, was du damals als Kind davon mitbekommen hast. Und wir starten mit deiner frühen Kindheit in Siebenbürgen. Hattet ihr da Kontakt zu jüdischen Mitmenschen?
Ja, und zwar deshalb, weil mein Großvater war Hutmachermeister und bei uns verkehrten die Juden immer, und zwar hauptsächlich die orthodoxen Juden kamen, weil die ganz spezielle Hüte trugen, breitkrempige Hüte. Und mein Großvater war ein sehr guter Meister, der konnte diese Hüte, je nach Tracht, also ob die Rumänen trugen andere Hüte, die Ungarn andere, die deutschen Bauern trugen andere, und die eben die orthodoxen Juden hatten ihre speziellen Hüte, die sie dann trugen. Und dadurch kamen sie ins Haus und mir fiel auf, dass sie mit Frauen keinen Blickkontakt gepflegt haben, sondern gleich den Großvater in der Werkstätte aufgesucht haben. Sie haben gefragt, wo ist der Herr Meister? Und dann sind sie durchgegangen und hatten eine schwarze Kleidung an. Das ist mir immer sehr aufgefallen, waren aber sonst sehr freundlich. Und dann erinnere ich mich, dass sie später einen gelben Stern getragen haben. Ich könnte aber nicht sagen, ab welchem Jahr das war, weil als Kind hat man da keine Vorstellung von Jahreszahlen und so. Und dass mein Großvater manchmal Bemerkungen gemacht hat, dass das nicht in Ordnung ist mit den Sternen.
Durften die Juden bei euch dann weiterhin einkaufen?
Also sie durften einkaufen eine Zeit lang, aber eben mit dem besagten Judenstern. Und je nachdem, wie der Geschäftsinhaber politisch gesonnen war, hat er sie gut behandelt oder eben weniger gut. Und in der Schule waren auch vereinzelt jüdische Kinder, aber das habe ich dann, wir waren immer so viele Kinder in einer Klasse.
Da wie viele wart ihr denn? Bitte? Wie viele Kinder wart ihr denn?
Ja, 50 Kinder in der ersten Grundschule. Und da fiel es dann nicht so auf, wenn 5 Kinder oder 6 gefehlt haben. Das hat uns dann nicht weiter beschäftigt als 6-7-Jährige.
Da hattest du mir erzählt, dass 3 jüdische Jungen in deiner Klasse waren, gell?
Ja, und zwar, das war dann später in Klausenburg,
ja,
in der Hauptstadt Siebenbürgens. Da waren dann ein paar jüdische Jungen da und die waren dann plötzlich auch verschwunden, aber ich wusste nicht warum und weshalb. Mhm. Das konnte ich mir nicht erklären, aber als Kind geht man über sowas auch hinweg.
Und du warst ja auch nicht enger mit denen befreundet, du warst eher mit Mädchen.
Ja, mit den Jungs sowieso nicht.
Ja.
Wir Mädchen haben mehr zusammengehalten.
Ja.
Ja.
Du hast mir auch noch erzählt, dass dein Opa nochmal reagiert hat auf das Attentat Hitlers.
Ja, das weiß ich noch ganz genau, weil das kam im Volksempfänger. Wir haben da den deutschen Sender manchmal empfangen und da haben wir gehört, dass ein Attentat auf den Hitler geschehen ist. Und zwar war da Stauffenberg führend. Im Juli 1944 war das und mein Großvater kam in den Hof und rief ganz laut, ja, dass sie diesen Ganoven nicht erwischt haben, das ist aber wirklich sehr schade, weil der so viel Unheil anrichtet. Und das habe ich mir sehr gemerkt, weil alle dann gesagt haben, meine Mutter und meine Großmutter, seid nicht so laut, du wirst sonst angezeigt, wenn du solche Sachen sagst.
Ja, die hatten Angst, dass er dann...
Die hatten Angst, meine weiblichen Verwandten hatten Angst, dass sie den Opa anzeigen und auch ins KZ womöglich bringen. Wir wussten zwar nicht KZ, aber wir dachten Gefängnis halt.
Ja, ja. Ja, und ihr lebtet eben direkt am Bahnhof in Klausenburg.
Ja, ja, ich hatte Blick als Kind direkt auf die Gleise, und konnte sehen, da wurden Kühe und Ziegen und Schafe transportiert und plötzlich sah ich, dass Menschen da eingeladen wurden. Und zwar Vater, Mutter, Kinder, unsere Nachbarn, die Familie Rimozzi wurde auch abgeführt und in die Viehwaggons rein und mit zwei Eimern, das habe ich alles gesehen. Und dann wurde eine Eisenstange vorgeschoben und ein Schloss davor gemacht und habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, was ist da los? Wieso gehen die in den Viehwaggon hinein? Und dann hat meine Mama gesagt, ja, die kommen nach Deutschland in ein Ghetto. Und dann habe ich gesagt, ja, Ghetto, was ist denn das? Und ja, da sind sie an einem Ort, wo sie alle zusammen sind, nur Juden, und da geht es ihnen gut. Mhm. Und da habe ich nicht weiter nachgefragt. Ja. Ich war dann, aber gewundert habe ich mich schon, dass sie dann in Viehwaggons, und zwar eingesperrt, abtransportiert werden.
Ja. Und wenn du dich da zurückerinnerst, hast du dann direkt Bilder vor Augen?
Ja, ich sehe die noch einsteigen und sie waren sehr traurig, also es waren traurige Gesichter, das sehe ich noch. Oder sie hatten so, es war ein Ehepaar, die Rimozzis mit zwei Kindern, ein Bub und ein Mädel, so halbwüchsige, so vielleicht, was weiß ich genau, 13 bis 15 Jahre alt. Und die wurden eben alle da reingeschubst in diesen Viehwaggon und das kam mir schon sehr komisch vor, aber wenn du von deiner Mutter hörst, ist es, sie kommen in ein Ghetto, ja, das fragst du nicht weiter nach.
Ja. Und sie wusste es ja auch nicht besser.
Sie wusste es auch nicht besser, sie hat mich keineswegs angelogen. Das hat man so erzählt, die Juden kommen nach Deutschland in ein Ghetto. Ja. Dass das Ghetto ein KZ war, das wussten wir natürlich nicht.
Und waren da SS-Männer dabei? Erinnerst du dich an das?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke schon. Ich denke schon. Und da, auf die habe ich gar nicht so geguckt. Ich weiß bloß, dass sie bewaffnet waren und die Leute da hineingeschoben haben in die Viehwaggons. Das weiß ich. Aber ob es jetzt SS-Leute waren, aber ich vermute es sehr stark.
Und hatten die jüdischen Menschen Gepäck dabei?
Da kann ich mich auch nicht daran erinnern. Das weiß ich nicht. Also viel Gepäck bestimmt nicht. Mhm. Sonst wüsste ich das, wenn sie da Säcke oder Koffer eingeladen hätten. Dergleichen habe ich nichts gesehen.
Weißt du, welche Tageszeit das war? War das mitten am Tag? Oder?
Es war am Tag. Okay. Sonst hätte ich ja wahrscheinlich nichts gesehen und wäre auch nicht auf der Straße gewesen. Weil vor uns, zwischen dem Güterbahnhof und unserer Häuserreihe, war eine Straße. Und die war aber nicht sehr breit. Und da konnte man also bei Tag wunderbar sehen, was da alles verladen wurde im Güterbahnhof. Das konnte man alles beobachten. Und zum ersten Mal habe ich gesehen, dass Menschen eben verladen wurden.
Ja, ich habe da auch in einem Podcast eben von einer Holocaust-Überlebenden gehört, die eben auch in einen Gütertransporter verladen wurde und dass es da drin dann eben auch keine Toilette gab, sondern diese Eimer waren die Toilette und kein Wasser, keine Luft.
Ja.
Und dass man ganz eng gequetscht wie Sardinen da drin. Und du hast ja auch gesagt, sie wurden da reingeschoben.
Ja, gell? Ja. Und was ich gesehen habe, oben in den Viehwaggons ist ja ein kleines, schmales Fenster. Mhm. Da habe ich dann die Augen gesehen, von denen die rausgeschaut haben. Das hat mich auch beeindruckt, dass die da durch dieses schmale Fenster rausgeschaut haben. Ich habe praktisch nur ihre Augen und ein bisschen was von der Nase gesehen. Ja. Weil du das jetzt ansprichst, da kann ich mich dran erinnern. Ja.
Und war es laut oder war das recht?
Geschrei habe ich nicht gehört. Ja. Wahrscheinlich wäre da gegen sie vorgegangen, wenn sie geschrien hätten, schätze ich. Aber vielleicht wussten sie auch selber nicht, wo sie hinkommen. Das kann gut sein.
Haben dich diese Bilder später dann noch beschäftigt?
Ab und zu habe ich schon dran gedacht, vor allem als wir dann in Klausenburg waren und das Haus gesehen haben, wo wir gewohnt hatten zur Miete, da habe ich auch das Nachbarhaus gesehen und habe daran gedacht auch, wie da die Leute abtransportiert wurden, als ich ein Kind war. Ich war ja, als ich zum ersten Mal runterkam, das war 1966, das war also praktisch 22 Jahre später. Oder noch später, weil die wurden ja vor 44 schon abtransportiert. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es 2 oder 43 war. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich war ein Schulkind.
Ja.
Grundschule.
Und zur Nachbarsfamilie hattet ihr da Kontakt? Oder?
Die waren sehr beschäftigt. Er hatte ein Spediteurunternehmen, der Herr Rimozzi, und wir hatten die Gärten dazwischen, also keine großen Gärten, die waren mehr nach hinten raus, nach vorne waren sie nicht so groß, aber wir haben nicht so viel Kontakt gehabt, aber man hat sich immer sehr freundlich gegrüßt. Ja. Und die Kinder waren viel älter als ich, also 15-Jährige interessieren sich nicht für Kinder, die 8 oder 9 sind. Und, ja. Aber man hat sich immer gegrüßt, man ging nie grußlos aneinander vorbei. Und man hat auch nie gesagt, dass das Juden sind. Also ich wusste das eigentlich gar nicht vorher. Aber nachher wusste ich natürlich, weil meine Mutter gesagt hat, die Juden kommen in ein Ghetto. Ne? Mhm. Dann wusste ich, dass das Juden waren, aber vorher wusste ich gar nicht, dass die Rimozzis Juden waren. Und durch den Judenstern allerdings.
Ja.
Da haben wir es dann gemerkt. Aber wann der jetzt genau gekommen ist, das könnte ich auch nicht sagen.
Und gab es insgesamt viele Juden da in Klausenburg?
Ja, es gab schon Juden. Ja. In Klausenburg gab es ziemlich viele Juden, Geschäftsleute, zum Teil auch wohlhabend. Aber das ist ein Märchen, dass es nur reiche Juden gab. In der Kleinstadt Bistritz gab es auch sehr viele arme Juden, die sehr von der Hand in den Mund lebten und viele Kinder hatten und wirklich unterstützungsbedürftig auch waren, vielleicht auch von den Reichen dann unterstützt wurden. Aber ich weiß genau, dass es auch arme Juden gab. Die kamen nicht so oft, weil sie sich die Hüte nicht leisten konnten.
Ja.
Ja, zu denen habe ich nicht so viel Kontakt. Ich habe mir die gesehen, die sich einen neuen Hut leisten konnten oder die Umformung eines alten Hutes.
Okay, die Möglichkeit gab es auch.
Ja, die gab es. Es waren damals edle Hüte und die konnten wieder zu Stumpen zurückgeformt werden und dann neu, die sahen aus wie neu, da war kein Unterschied fast. Ja, waren edle Filze und die konnte man umformen. Das hat mein Großvater gut beherrscht, ja.
Ja, und dann wart ihr in Landshut und habt ihr da auch noch mal was mitbekommen?
Ja, und zwar durch meinen Vater. Wir wohnten abseits in Landshut und haben da in der Stadt eigentlich, als Kind bin ich kaum in die Stadt reingekommen. In die Schule, aber es war auch nicht viel los, weil ja dann die Bombenangriffe waren und die Schule ausfiel. Also ich kam wenig in die Stadt und dadurch habe ich nicht so viel mitbekommen. Wir waren ja schon 44 in Landshut, aber mein Vater, der war Eisenbahner, wie schon erwähnt, und der ging immer von unserem Haus, so ungefähr musste er 10 Minuten bis eine Viertelstunde laufen, bis zum Bahnhof. Also nicht bis zum Bahnhof, bis zu den Gleisen. Und dann hat er die Gleise immer überquert zu seiner Arbeitsstelle. Und dann war im Dezember war ein Angriff auf den Bahnhof Landshut, Dezember 44. Die Gleise waren ziemlich zerstört und es gab auch Tote am Bahnhof. Jedenfalls kam mein Vater nach Hause und sagte zu meiner Mutter, du, das sind Menschen, die Gleise wiederherstellen müssen und die werden von SS-Männern bewacht und die sind fast nur Skelette, so mager sind die und die müssen die Aufräumarbeiten nach dem Bombenangriff machen, die werden da ganz streng gehalten und die haben Hunger, man sieht es ihnen an den Augen an. Und mach mal, koch ein paar Kartoffeln mehr. Wir hatten ja selbst wenig zu essen. Es gab ja alles nur auf Marken damals. Koch ein paar Kartoffeln mehr, dann nehme ich ihnen die mit und vielleicht kann ich sie ihnen geben. Und das hat meine Mutter gemacht. Der Vater ging am nächsten Tag mit seinen Kartoffeln. Die waren wieder da, der Trupp. Wurden bewacht, aber die zwei SS-Männer haben sich gerade unterhalten beide und haben nicht hingeschaut. Und da haben die sich die Kartoffeln schnell schnappen können und unbemerkt essen können. Und am nächsten Tag hat mein Vater das wieder so gemacht, aber da hatte er Pech. Der eine SS-Mann hat es sofort gemerkt und es hat sich ihn gepackt, hat ihn richtig geschüttelt und hat gesagt, nicht noch einmal, das machst du nicht noch einmal, sonst bist du auch hier bei diesen Leuten. Und das war natürlich, das hat der Vater uns erzählt und dann hat er gesagt, das ist ein Trupp von KZ-Lern gewesen. Da haben wir inzwischen gewusst, dass es in Deutschland KZ gab und auch im Ausland zum Teil. Und da haben wir gesagt, hat meine Mutter gesagt, in Landshut gibt es kein KZ, das KZ ist in Dachau. Und kein Mensch hat meinem Vater geglaubt. Aber inzwischen habe ich in der Landshuter Zeitung vor, ich weiß jetzt nicht, wann sind es 3 oder 4 Jahre, gelesen, dass in Landshut tatsächlich eine Außenstelle vom KZ Dachau war und dass mein Vater recht hatte. Das hat mir niemand sagen können. Erst, wie gesagt, vor kurzem habe ich das erfahren, dass er recht hatte, weil es wurde einfach auch totgeschwiegen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das vor dem Podcast auch nicht gewusst, dass hier ein Außenlager war von dem KZ Dachau. Erst jetzt durch die Recherche habe ich dann nochmal nachgelesen, dass eben 2 Monate lang von Dezember 1944 bis Februar 1945 ein Außenlager in Landshut existierte. Und da waren 500 jüdische Häftlinge zur Zwangsarbeit da, genau wie du gesagt hast, also zum Teil zum Rüstungsvorhaben, aber auch Räumungsarbeiten. Und ich habe gelesen, dass sie sogar während den Bombenangriffen arbeiten mussten. Ja. Es gab natürlich auch Tote. Und um die 80 Menschen sind infolge dieser unmenschlichen Haftbedingungen gestorben. Und es war ein sehr grausames Lager in Landshut.
Ja.
Und was mich dann auch schockiert hat, dass eben bis in die 80er und 90er Jahre die Stadt Landshut es verleugnet hat. Ja, das fand ich irgendwie krass, so eine Verbindung zu der Stadt, in der man gerade wohnt, wo man es gar nicht vorher auf dem Schirm hatte. Das hat mich schon berührt.
Was da den Menschen angetan wurde, das ist natürlich unentschuldbar im Grunde. Ne?
Ja. Mich hat es eben interessiert, ob du irgendwie mitbekommen hast, dass ein Todesmarsch durch Landshut ging.
Nein, oder? Davon habe ich nichts so mitbekommen.
Ja. Ich wollte nämlich selber dann noch kurz erzählen. Also ja. Ich habe dann auch mit meiner Mama darüber gesprochen. Und dann hat sie mir erzählt, dass durch mein Heimatdorf ein Todesmarsch ging. Und das wusste ich bis dato auch noch nicht.
Ach was.
Und sie hat mir berichtet von einer Freundin, deren Schwiegermutter, die hat das als Kind miterlebt und war ganz tief erschüttert eben auch von dem grausamen Zug, diese armen Menschen, die wirklich gar nicht mehr aussahen wie Menschen. Ja, und das hat sie als Kind auch ganz, ganz arg getroffen und hat sie auch ihre Mutter gefragt, was ist denn da los, warum werden die Menschen so behandelt? Und dann hat ihre Mama eben gemeint, ja, das sind eben Schwerstverbrecher, das sind Kriminelle, weil das wurde auch verbreitet, das war ja vom KZ Flossenbürg, dieser Todesmarsch Richtung Dachau. Und dann hat sie ihrer Mutter erstmal das geglaubt und dann hat sie das Jahrzehnte später rausgefunden, dass es KZ-Insassen waren, unschuldige, meist jüdische Menschen.
Ja.
Und es war nochmal ganz schlimm für sie. Aber ich habe davon nichts gehört im Dorf oder in der Schule auch nicht davon gehört, dass diese Todesmärsche direkt durch unser Dorf durchgehen. Es hat mich auch echt berührt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Du hast mir auch erzählt, dass du direkt nach der Befreiung durch die Amerikaner nochmal einmal in Kontakt hattest mit einem KZ-Häftling.
Ja, wir wohnten abseits von Landshut und die KZs wurden dann geöffnet und die Leute entlassen. Und die waren natürlich ausgehungert und zum Beispiel die Keksfabrik wurde dann einfach überfallen. Also wo man vermutet hat, dass es was zu essen gibt, da sind dann Einheimische und KZler hin und haben sich was dort geholt. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Aber bei uns ging ein Mann vorbei in Sträflingskleidung, total abgemagert, mit einem starken, großen, braunen Klotz unterm Arm. Und er konnte ihn kaum tragen. Und er sieht mich im Hof spielen. Und dann winkt er, ich soll mal kommen. Und dann sagt er zu mir, willst du diese Schokolade haben? Das war ein Block Rohschokolade. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, das gibt's doch gar nicht. Warum schenkt mir der die Schokolade? Und der war also wirklich, ich hätte ihn am liebsten umarmt, aber der Zaun war zwischen uns. Und er gibt mir diesen schweren Block und ich glaube, ich habe noch Danke gesagt. Und dann ist er weitergehumpelt. Und dann gehe ich rauf zu meiner Mutter. Wir wohnen in einer Dachkammer und einer kleinen Küche als Flüchtlinge. Und zeige ihr diesen Block. Und die Mutter sagt, wo hast du den her? Ja, habe ich gesagt, das hat mir ein Häftling über den Zaun gereicht. Dann sagt sie, ja, das ist ja wunderbar. Und sie nimmt ein großes Messer und schneidet ein Stück ab und wir kosten, das war Bitterschokolade, also noch nicht verarbeitete Schokolade. Mhm. Aber das hat uns nichts ausgemacht. Wir haben jeden Tag davon gegessen, ja, und haben in Dankbarkeit an diesen Häftling gedacht, der es nicht mehr schleppen konnte und es deswegen hergegeben hat. Er hat es wahrscheinlich als Reiseproviant irgendwie sich geschnappt und hat es aber dann abgeben müssen, weil er nicht die Kraft hatte, das Ding zu schleppen.
Bei uns im Geschichtsunterricht und auch bei meinen Eltern wurde der Holocaust sehr häufig besprochen. Also manchmal auch so, dass manche Mitschüler auch wirklich dem Thema überdrüssig waren. Ja, schon wieder das Thema, besteht Geschichte nur noch aus dem Holocaust? So war manchmal das Gefühl. Wie war das bei euch in der Schule im Geschichtsunterricht?
Ja, also ich bin 45 ins Gymnasium gekommen. Wir hatten im Geschichtsunterricht sehr viel, sehr intensiv über die alten Griechen und die alten Römer und das Mittelalter gesprochen. Aber wir kamen bis Bismarck und das war Ende. Weiter sind wir nicht gekommen. Ich kann den Grund nicht nennen, warum es so gelaufen ist. Also ich wusste, als ich Abitur gemacht hatte, über die alten Römer mehr als über mein eigenes Volk. Ne?
Ja. Und wann hast du dich dann später damit noch auseinandergesetzt, also mit dieser deutschen Geschichte?
Naja, im Gespräch auch. Mhm. Wir haben im Gespräch in der Familie dann auch drüber gesprochen und auch mit unseren Kindern. Ja, als unsere Kinder so in der Pubertät waren, haben sie schon geweint. Da hätten wir was dagegen gemacht. Und es hat genügt, damals zu sagen, dieser Krieg ist verloren, um ins KZ zu kommen.
Ja.
Es ist einem Bekannten von uns passiert. Und der ist im KZ nur entkommen und hat eine Gefängnisstrafe erhalten, weil er einen guten Freund hatte, der ein hoher Nazi war, ein Schulfreund. Und der ist für ihn gerade gestanden und hat gesagt, das war bloß eine dumme Bemerkung oder der hat es nicht so ernst gemeint. Und er hat es im engsten Freundeskreis gesagt und hat ihn einer doch hingehängt. Und wie gesagt, er ist dann 3 Monate im Gefängnis gesessen.
Ja. Nee, das würde ich jetzt auch gar nicht behaupten, dass man irgendwie anders gehandelt hätte.
Ja, das machen manche jetzt. Die sagen, ja, wir hätten da Revolution gemacht. Habe ich gesagt, ihr hättet nichts dagegen gemacht. Wir wären sofort verschwunden, genau wie die Geschwister Scholl verschwunden sind. Die haben auch was dagegen gemacht. Und ich habe ein paar Jahre später, 44 war das, oder 43 mit den Geschwister Scholl, 53 fing ich an, in München zu studieren. Und da haben wir uns den Lichthof gezeigt, wo sie die Antipropaganda gegen Hitler heruntergeworfen haben. Da haben wir natürlich schon Bescheid gewusst. Der Professor Stauffenberg, der Bruder von dem Stauffenberg, dem Graf Stauffenberg, der das Attentat mit initiiert hatte, der war Hochschullehrer für Geschichte. Und ich war einmal eine Stunde in seiner Vorlesung, aber ich glaube, es ging nicht über Nazi. Deutschland. Es ging über irgendetwas anderes, aber ich hatte nicht die Zeit, dann diese Vorlesung im Rahmen des Studium Generale weiter zu verfolgen, weil ich Nachhilfestunden geben musste. Aber der Professor Stauffenberg war nach dem Krieg, der Bruder des ermordeten Stauffenberg, war Ordinarius für Geschichte in München an der LMU. Den habe ich gekannt, ein sehr großer, grauhaariger Herr. Ja. Aber jetzt fällt mir was Wichtiges ein.
Ja.
Aber das fällt mir wirklich jetzt erst im Augenblick ein. Wir haben in der Schule das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Und ich denke, wir haben sogar einen Film gesehen. Also das war drin. Da haben wir drüber gesprochen. Mit unserer Deutschlehrerin. Die war aber gleichzeitig auch Geschichtslehrerin. Das wäre jetzt unrecht gewesen, wenn ich das unterschlagen hätte. Aber ich habe es wirklich irgendwie momentan nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das darüber weiß ich, da waren wir sehr beeindruckt, ja. Die ganze Klasse, ja.
Du warst in keinem Konzentrationslager, aber du warst mal in Israel, gell?
Ja,
und da
Yad Vashem.
In Yad Vashem
warst du. Yad Vashem, also das hat mich wahnsinnig beeindruckt, da musste ich also wirklich weinen, weil da kam auch meine Heimat wieder vor. Da wurden die Namen aller im KZ Getöteten immer wieder abgespielt und da kamen auch vor Lea Rosenzweig, Czernowitz, gestorben 1943. Oder umgebracht 1943. Oder auch aus Klausenburg kamen Namen. Mhm. Und das hat mich dann schon sehr berührt. Diese endlose Reihe von Kindern, die da aufgezählt wurden. Und ja, auch, dass für jeden, die Juden gerettet haben, ein Baum gepflanzt worden ist. Ja, zum Beispiel für Corrie ten Boom, die über diese Zeit auch geschrieben hat, das Buch über ihre KZ-Zeit. Oder auch, wie hieß der zwar ein Nazi war, aber viele Juden gerettet hat? Schindler, ja, jetzt haben wir es. Der Schindler war es, ja. Das Yad Vashem ist wirklich, also das hat mein Eike und mich sehr, sehr berührt. Da waren wir eigentlich am meisten irgendwie betroffen, als wir das gehört haben. Vor allem wegen auch so viele Kinder dabei waren. Ja.
Ja, da habe ich gehört, wenn man sich das anhören würde, bis alle Namen verlesen sind, müsste man 3 Monate da stehen. Habt ihr euch danach darüber nochmal ausgetauscht?
Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen, das ist ja klar, dass das also wirklich unmenschlich war, was da passiert ist. Und ja, dass das Böse in der Welt manchmal ganz schön stark sein kann.
Hat dich dieses unfassbare Leid zweifeln lassen an einen gerechten, liebenden Gott oder hat es in dir eine Glaubenskrise ausgelöst?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Geschehnissen fragt man sich schon, warum hast du das zugelassen? Hättest du das nicht verhindern können? Aber wir sind keine Marionetten. Wir können uns für böse oder gut entscheiden. Und irgendetwas Negatives, was Böses, steckt in jedem Menschen drin. Das kann man bei sich selbst auch beobachten. Aber es kommt darauf an, was wir groß werden lassen in uns. Wir haben den freien Willen. Wir können uns so oder so entscheiden. Aber den Kampf gegen das Böse in uns, den negativen Dingen in uns auch zu Rande kommen, indem wir sie wirklich Jesus anvertrauen, der für uns gestorben ist. Für uns, auch für unser Elend und für unsere Schwächen und für unsere Tiefpunkte ist er auch gestorben.
Hast du im Laufe deines Lebens nochmal Kontakte oder Berührungspunkte zu Juden gehabt?
Ja, ganz positive. Und zwar im Urlaub in Freudenstadt, da kam jedes Jahr eine jüdische Familie aus Lyon in Frankreich. Die Frau war Wiener Jüdin und er Schweinfurter Jude und war im KZ und hat es überlebt. Und die kamen jedes Jahr nach Deutschland, weil Deutschland war ihre Muttersprache. Sie hat gut Französisch gelernt, sie war ein Stück jünger als er, aber er hing am Deutschen und sie kamen und haben das auch erzählt. Sie haben auch erzählt von der Zeit. Sie war nicht im KZ, sie war nicht im besetzten Teil Frankreichs, sondern unten in Südfrankreich, wo die Nazis nicht Zugriff hatten. Und hat es überlebt, wie gesagt. Und er hat es auch überlebt, aber er ist dann mit Mitte 60 gestorben. Aber wir haben sehr viel Freude miteinander gehabt und sie hat mir das Remy Cup spielen beigebracht und hat mir gesagt, das ist ein Israeli erfunden, das Remy Cup. Und wir haben sehr viel miteinander auch gesprochen, auch über die schwere Zeit haben wir gesprochen, aber die Karls waren sehr beliebt bei allen Feriengästen und die Kinder von Karls kommen immer noch in den Schwarzwald Urlaub machen. Ich habe noch Kontakt zu unserer ehemaligen Vermieterin und die schickt mir dann immer wieder Grüße von den Kindern von Karls. Ja. Das war eine sehr positive Begegnung und vor allem habe ich mich auch gefreut, dass sie den Deutschen vergeben haben. Dass
haben sie nach
Deutschland sie haben das gezeigt. Sie haben nicht so viel darüber gesprochen, wir vergeben jetzt denen oder so. Aber sie haben es gezeigt im Umgang und waren sehr, sehr, jedes Jahr waren sie 4 Wochen im Schwarzwald, jedes Jahr.
Und erinnerst du dich noch, was sie erzählt haben aus dieser schweren Zeit?
Also er hat eigentlich nicht darüber sprechen wollen viel. Bisschen was, aber nicht viel. Sie hat mir erzählt, sie hat ja auch dieses ganz Schlimme nicht erlebt. Sie hat schon erzählt, dass sie ja auch in Wien, damals, als sie dann den Judenstern tragen mussten, also schon auch sehr gelitten haben unter einem Teil der Bevölkerung. Und dass sie sehr glücklich waren, dass sie fliehen konnten.
Und ja. Das Wenige, was er erzählt hat, kannst du dich erinnern? Oder?
Ja, er hat erzählt, dass sie eine Metzgerei in Schweinfurt hatten und dass sie eines Tages abgeführt wurden und dass es ihm sehr schlecht gegangen ist im KZ, aber dass er dann durch die Amerikaner befreit worden ist. Das hat er erzählt, aber Details hat er nicht erzählt. Wahrscheinlich wollte er das auch selber nicht mehr hochkommen lassen, ja. Weil er war ein sehr netter, sensibler, ruhiger Mann. Sie war diejenige, die sehr viel erzählt hat. Und sie war auch ein Stück jünger als er und hatte nicht so viel Schlimmes erlebt. Ja.
Weil das habe ich mich auch so gefragt, warum nehmen wir das jetzt auf? Ne? Mhm. Zum einen natürlich, weil du noch Zeitzeugin bist. Mhm. Dass man dir jetzt noch die Fragen stellen kann. Und dass es die letzte Generation ist, ja. die sich noch erinnern kann. Ja, danke Oma, dass du dir da Zeit genommen hast für dieses Thema. Dass man am liebsten verdrängen würde, dass du da nochmal deine Erinnerungen.
Ja, ich hoffe, dass ich mich nicht an irgendetwas erinnere, was nicht ganz gestimmt hat, in puncto Jahreszahlen oder so. Aber die Fakten, die sind so, die kann man auch als Kind mit 8 oder 9 oder 10 Jahren, kann man die durchaus schon feststellen. Und das habe ich schon mitbekommen und habe das nicht geträumt oder erfunden. Also wer daran zweifelt, dass es Holocaust und Judenverfolgung gegeben hat, dem muss ich leider den Star stechen. Es hat ihn gegeben, weil ich es selber gesehen habe. Mit eigenen Augen und auch mit eigenen Ohren, dass mein Großvater sich aufgeregt hat über die, über das, was man den Juden antut, dass man sie wegtransportiert. Also und mein Vater, der gesehen hat, dass das KZler, jüdische KZler waren. Also das kann niemand leugnen. Das sind einfach Tatsachen.
Die Recherche hat mich herausgefordert und auch tief berührt. Aber ich denke, es lag schon auch an den Orten, die mir eben so nah und so vertraut sind, dass es mich dieses Mal nochmal so tief bewegt hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum müssen wir uns immer wieder erinnern? Und da geht es nicht um Schuld oder nicht mehr um Schuld, aber um Verantwortung, dass wir unsere Geschichte kennen und dass wir nicht nur in unserer eigenen Bubble bleiben, sondern dass es darum geht, dass wir uns gegenseitig sehen. Und am Ende möchte ich jetzt noch was mit euch teilen, und zwar einen Text, der mich jedes Mal wieder berührt hat, wenn ich ihn gehört habe. Er ist von Lea Weigand, eine Spoken-Word-Künstlerin, und heißt »Dein Gehirn ist ein Sieb«.
»Dein Gehirn ist ein Sieb«, sagt Frau Zimmermann, weil sich Paula 7x8 nicht merken kann. Immer mal wieder singt sie beschämt ihre Lieder. 56 sei nun wirklich gar nicht so schwer und doch einfach als logisch zu bemessen. Doch Paula ist eine von uns und wir sind gut im Vergessen. »Ach, dusseliger Frieda, wo ist nun dein Turnbeutel wieder?« Ja, Frieda schaut dusselig und voller Verdruss. Der liegt noch im Bus. Vom Schlafen streicht der kleine Frieda sicherheitshalber lieber noch einmal über seinen kleinen Kopf und erinnert sich, was Mama gesagt hat, als sie ihn nach dem Beutel gefragt. Danke, Kopf, dass du angewachsen bist. Sonst wärst auch du bestimmt schon vermisst. Lägst im Fundbüro und wärst im Besitztum dessen. Ja, Frieda ist einer von uns. Und wir sind gut im Vergessen. Schon seit ihrer Geburt hat sie am gleichen Tag jährlich ihren Ehrentag. Und bis zu ihrem 80. Jahr war sie stets für ihre Kinder da. Ihr Sohn weiß, eine Gratulation wäre mehr als angemessen. Doch er ist einer von uns. Und wir sind gut im Vergessen. Wir vergessen das einmal eins. Turnbeutel, Geburtstage, Gesichter, auch mal eine Pause. Vergessen Kuchen im Ofen und Kevin zu Hause. Vergessen Dachbodenschätze und gute Vorsätze. Der liebsten Augenfarbe und die Bücherrückgabe. Vergessen das Träumen im Traum, Schlüssel im Kofferraum, vergessen die Sahne, die hinten im Kühlschrank lag und das Wecker ausschalten am Samstag. In Trockenzeiten das Nass hinter der Düne und wenn's blöd läuft, mein Text auf der Bühne. Vergessen Kindergartentage und wie unsere Geburt ablief. Vergessen die Schwächen der Toten und all unsere Hochs im Tief. Wenn wir nach mehr fragen, vergessen wir, was wir schon haben. Und wenn wir sagen, ich bin ganz allein, vergessen wir wen, unter denen wir noch niemals waren. Wir vergessen, dass er uns immer trotzdem liebt, selbst wenn wir alle vergessen, dass es ihn gibt. Ich vergesse, dass wenn das Leben in mein Gesicht schlug, ich das stets ertrug, weil er mich da durchtrug. Ich vergesse die Wunder, die ich mit meinen eigenen Augen sah und die Wunden, in die sie meine Finger legten. Ich vergesse die Schulter, die stets da war und neue Türen, die sich stets pünktlich regten. Wir vergessen im Schlechten das Gute, im Dunkeln das Lichte und am allerliebsten vergessen wir doch Geschichte. Vergessen, wo wir schon waren, an wessen Gräbern wir standen, dass wir durch Tränen schon sahen, in welche Abgründe wir sanken. Vergessen, welche Parole schon einmal die Menschheit sträubte und welches Wort schon mal das Gehirn betäubte. Vergessen zwielichtige Propaganda, geschrieben in einfachen Sätzen und durchsichtige Rhetorik, geschrien auf großen Plätzen. Wir vergessen, wohin es führt, wenn wir beginnen, Revier zu markieren und Tore zu schließen, Menschen auszusortieren und an Grenzen zu schießen. Wir vergessen, was immer passiert, wenn man Menschen nach Menschenwert separiert. Doch jene, die einst Yu-Gi-Oh!-Karten und Diddle tauschten, sind noch immer im Tausch. Gehirn gegen Stumpfsinn, Rückgrat gegen Machtrausch, Gedankengut gegen Denken lassen, sozialer Mut gegen Lenken lassen, Barmherzigkeit und Empathie gegen Engstirnigkeit und soziale Anämie. Wenn ich durch raue, graue Gänge gehe und in gefliesten Kammern stehe, wo einst Menschen ihre Menschlichkeit ließen, indem sie auf Menschen wie auf Tiere schießen, wo Menschen zeigten, wozu sie in der Lage sind, als dort Extreme galten, was sie in der Lage sind zu tun und auszuhalten, dann macht es mir Angst, dass diese Spezies noch existiert und noch heute über den Erdball flaniert. Anatomisch gesehen sind wir noch völlig gleich. Gleiches Blut in den Adern und gleiche Nieren, gleiche Lunge, gleiche Zunge und auch Gehirn. Die Forschung des neuen Jahrhunderts hat uns kein zweites Herz beschert und Internet und Smartphone, wen wundert's, haben keine Hirnzellen vermehrt. Doch ohne Angst und schlechtes Gewissen ist der Grund, warum ich hier stehe, ein simples Plädoyer. Vergessen wir von mir aus unsere Vorteile, Vorurteile, denken in Kasten, alten Ärger, Altlasten, dann haben wir auch wieder Platz im Gehirn, also diesem Organ dort, hinter der Stirn. Aber vergessen wir doch nicht, was wir schon durchhaben. Vergessen wir doch nicht, wo wir schon mal waren. Vergessen wir doch nicht die Scherben hinter uns, während wir neue brechen. Lasst uns mal allen zeigen, dass wir mehr als Insekten sind. Und unsere Gehirnleistung, über der Fliege liegt, die immer wieder und wieder gegen dieselbe Scheibe fliegt. Lasst uns verquer sein, lasst uns ohne Gewehr sein, lasst uns Böses mit Gutem quittieren, uns am Erfinder der Menschheit orientieren und an Menschlichkeit neu definieren. Lasst mal allen zeigen, wer diese Erde beehrt und lasst mal Gandhi beweisen, dass Geschichte doch noch lehrt. Ein Plädoyer für Mitgefühl, für Freiheit, fürs eigene Denken und Bemessen und im Grunde ein Plädoyer gegen das Vergessen.